es geht ja um Geistesgaben. Geistesgaben ist ja das Thema auch für unsere Freizeit. Geistesgaben, das griechische Wort heißt so viel wie Geschenk. Geschenk. Also Gnadengeschenk im Grunde. Freundlichkeit Gottes. Du musst ja heller machen. Es ist mir zu dunkel. Gnadengeschenke Gottes. Und jeder hat ein Geschenk bekommen. Und dieses Geschenk, das sollten wir einsetzen. Als ich mal in eine Gemeinde gekommen bin, war mein Vorgänger noch da. Und ich war ein paar Mal, saß im Gottesdienst und habe ihn predigen hören. Und manchmal habe ich gepredigt, also man hat so ein bisschen den Vergleich. Und wenn der gepredigt hat, das hat mich echt angesprochen. Der war richtig irgendwie, wenn er was sagte, im Laufe der Predigt, das fing immer so ganz harmlos an. Und irgendwann hat es mich gepackt. Und ich dachte, Mensch, das ist wirklich wahr. So ist es. Das will ich auch. Also ja, ich glaube das. Und ich habe immer überlegt, wie macht er das? Ich war wirklich beeindruckt. Und es war so ein großer, einfacher Typ, der hatte auch, ich weiß nicht, Dreher oder Schlosser gelernt, mal früher. Ganz einfacher Mensch, das war auch kein redegewandter Typ. Niemand, der brilliert hat mit farbenfrohen Bildern und was weiß ich für eine Bühnenperformance. Der hat sich ja hingestellt und hat so ein bisschen erzählt und irgendwann hat er jeden irgendwie erreicht. Und das ist eine Gabe Gottes. Das ist nicht, der kann gut reden. Es war sogar so, er sagte, früher in seiner Teenagerzeit hat er überhaupt nicht geredet, war total stumm, hat sich mehr geschämt, hat sich zurückgezogen, weil er irgendwie, ja, war ganz schlecht vom Selbstwertgefühl, hat gar nicht geredet. Aber als er sich zu Jesus bekehrt hat, kam so eine Gabe und er hat wirklich reden können. Nicht toll reden, im Sinne wie Politiker, aber er hat mehr Herzen erreicht. Und das kommt nicht durch ihn, sondern es kommt durch diese Gabe Gottes. Und das war für mich eine tolle Sache. Es geht nicht um dieses Reden können, es geht darum, bevollmächtigt Gott mich zu dem Dienst, den ich tun soll. Oder eben auch nicht. Bevollmächtigt Gott dich zu dem Dienst, den du tun sollst. Und den Dienst sollst du tun. Und das andere brauchst du nicht zu tun. Das ist eigentlich schon die komplette Botschaft. Jesus hat mal ein Gleichnis dazu erzählt, zu diesen Geistesgaben, noch bevor die Geistesgaben deutlich wurden und der Gemeinde verteilt wurden, nämlich als er noch gelebt hat. Die Geistesgaben kamen ja später, als der Heilige Geist kam. Vorher wurden ja nur einzelne mit Heiligen Geist erfüllt. Ich lese das mal aus Matthäus 25, Vers 14 bis 29. Ganz bekanntes Gleichnis, kennt ihr. Das ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2 und wieder einem anderen 1. Jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann 5 weitere hinzu. Ebenso gewann der 2 Talente bekommen hatte, 2 weitere hinzu. Der aber, der nur 1 Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihnen abzurechnen. Zuerst kam der 5 Talente erhalten hatte, er brachte die anderen 5 Talente mit und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir gegeben, diese 5 hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Knecht, du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dich mit viel betrauen. Komm herein zum Freudenfest des Herrn. Dann kam der 2 Talente erhalten hatte. Herr, sagte er, 2 Talente hast du gegeben, hier sind 2 weitere, die ich dazu gewonnen habe. Und jetzt sagte er genau das Gleiche. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Knecht. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dich über viel setzen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam auch der ein Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du dich ausgestreut hast. Das ist eine komplette Lüge. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Nach dem Motto, ich habe damit nichts zu tun, es ist dein Ding, kümmere dich selber drum. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, du böser und fauler Mensch. Du hast gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsam, wo ich nicht gestreut habe. Da hättest du mein Geld doch wenigstens in die Bank bringen können. Dann hätte ich es mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und der wird den Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus, dort, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Am Ende wird es richtig grausig. Ein Talent. 2 Talente. 5 Talente. Nun habe ich ja viele theologische Bücher und habe herausfinden wollen, was denn ein Talent ist. Talent, das war mir schon klar, noch aus dem Studium, Talent ist ja eine Menge von Geld. Das ist also nicht ein Talent im Sinne von Begabung, sondern das ist eine Riesenmenge Geld. So, und dann habe ich verschiedene Bücher konsultiert und zum Teil mit riesen vielen Worten, großen Ausführungen und bebildert, welche Arten von Münzen es gab, rausgekommen ist, das Einfachste ist, lies die Bibel. Da steht alles drin. In meiner Bibel steht zum Thema Talent eine kleine Fußnote, ein sehr hoher Geldbetrag, siehe die Anmerkung zu Kapitel 18, Vers 24. Habe ich dann gelesen. Kapitel 18, Vers 24. Und da steht ein Millionenbetrag. Um ein Talent, eine Geldeinheit, etwa 6.000 Denare zu verdienen, hätte ein Tagelöhner 20 Jahre arbeiten müssen. Der durchschnittliche Tagesverdienst eines normalen Arbeiters war ein Denar, circa 20 Jahre. Das heißt, was verdient man, Christian, was verdient man durchschnittlich in Deutschland? 30.000? Ja, brutto. 30.000, so. Das heißt, ich habe das mal hochgerechnet, was verdient man in 20 Jahren? Das heißt, auch der nur ein Talent bekommen hat, und denkt jetzt ein kümmerliches Talent, das, was du, wenn du Normalverdiener bist, in 20 Jahren verdienst, das ist ein Talent. 20 Jahre, also ich bin ja nicht gut im Rechnen, es geht um ungefähr 500.000 Euro. So, der am wenigsten bekommen hat, hat 500.000. Der 2 Talente bekommen hat, hat eine. Wie viel bekommen? Jetzt sind wir im Rennen. 1 Million. Und der andere 5. Ne? So, nee, 2,5. Ach, guck mal, mit Rechnen. Lass mich in Ruhe. So, also mit dem Talent, ne, das ist nicht so ein kümmerliches einzelnes Dingchen. Ne? Irgendwas, was man in einer kleinen Flasche abfüllen kann, in der Hosentasche tragen. Sondern es geht darum, um richtig ein Vermögen. Das war auch nicht unüblich. Die reichen Leute, auch damals, haben sich auf ihre Yacht hin und wieder zurückgezogen, sind auf die Malediven gefahren und gesagt, ich komme irgendwann wieder, wenn ich keinen Bock mehr habe, weil Geld habe ich. Und mit dem, was ich hier lasse, na, dann nehme ich hier meine 3 Hauptmitarbeiter. Es geht hier nicht um Sklaven, die irgendwie mal einen Schilling zugeworfen bekommen, sondern meine Hauptverwalter, denen gebe ich, die sind unterschiedlich begabt, haben unterschiedliche Aufgabenfelder, der eine ist vielleicht im Bankensektor und Hedgefondsmanager, der kriegt so und so viel, der andere ist im Agrarbereich, der kriegt so und so viel. Keine Ahnung, ich habe ja weit verstreute Besitztümer. Ich verteile die je nach ihrer Begabung unterschiedlich viel. Das ist meine Sache. Da kümmert ihr euch nicht darum, wer wie viel bekommen hat. Aber jeder muss mit dem, was er bekommen hat, richtig arbeiten. Mach was draus. So, und es geht um einen Riesenbetrag. Der diesen Betrag bekommt, hat ja im Jahr 30.000 und er bekommt 500.000. Das ist viel mehr, als er normalerweise zu verwalten hat. Das ist ein Riesenreichtum. Und das Ding ist, nicht verprassen, sondern richtig einsetzen. Du hast die Chance. Der Chef ist nicht da. Der guckt dir nicht über die Schulter, der will nicht am Ende des Monats die Quartalszahlen haben, der tippt nicht mit den Fingernägeln, wenn die Abschlüsse nicht da sind. Du bist frei. Steht hier, geht über lange Zeit weg. Hat gar nicht gesagt, wann ich wiederkomme. Irgendwann komme ich wieder und dann gibt es die Abrechnung, gibt es dann ja auch. Aber erstmal hast du Jahre Zeit, wo keiner dir auf den Schlitz tritt. Keiner dich aus dem Bett zerrt, keiner dich hinpeitscht, um irgendwas zu machen. Du hast die Freiheit, du kannst was draus machen, du musst es nicht. Und genauso entscheiden sich diese Leute. Einer vergräbt es nach dem Motto, das ist so ein großer Betrag und das ist das Geld des Typen, der jetzt auf den Malediven ist. Da soll er sich mal selber drum kümmern, das ist nicht meins. Sicher ist sicher. Ich bin zufrieden mit meinem Leben, die 30.000, die ich kriege, um mehr kümmere ich mich nicht. Und wenn der Chef sein Geld zurückkriegt, dann soll er froh genug sein. So, und die anderen setzen das ein und arbeiten damit und vervielfachen das. So, egal wie viel du bekommen hast und egal wie viel du zugewinnst, ne? Diese Leute waren ja unterschiedlich, die mehr bekommen haben, vollkommen egal, die kriegen den gleichen Lohn, wenn du das treu einsetzt, dann wirst du einen Lohn bekommen, der Chef wird zufrieden sein, wenn er wiederkommt, ne? Ein Bild, wenn Jesus wiederkommt. Aber die Hauptperson, wer ist die Hauptperson in diesem Gleichnis? Die Hauptperson ist der Typ mit dem einen Talent. Jetzt sind wir bei Geistesgaben. Ich glaube, Jesus macht dieses Gleiche sehr weise, weil wie viel von uns glauben, sie sind Fünftalent-Christen? Das sind Christen, die, sagen wir, einen nationalen Dienst haben, also die im Fernsehen, in den Medien auftauchen. Leute, die vielleicht Missionsgesellschaften leiten, die weltweit Missionare einsetzen, Leute von großem Format. Du bist vielleicht im Ethikrat des Bundestages und musst nochmal dein Wort sagen zu bestimmten kontroversen Themen. Du wirst angerufen, wenn es irgendwo klemmt. Bist du jemand, der überregionale, nationale, vielleicht internationale Bedeutung hat in deinem Christsein? Allerwenigsten würden jetzt die Hand heben. Wäre ja toll, wenn wir so jemanden hätten. Aber wer ist einer, der zwei Talente bekommt, der regional sichtbar ist, der, sagen wir mal, in Nordrhein-Westfalen bekannt ist, an vielen Stellen eingeladen wird, herumgereicht, der immer wieder gefragt wird, wenn Entscheidungen zu treffen sind, oder der deutschlandweit bestimmte Dienste unternimmt? Wenn es einer ist, zeig dich. Ich wusste es bisher noch nicht. Ich glaube, wir alle sind die Ein-Talent-Typen. Ihr habt das eben im Musikteil gesehen. Wir tun, was wir können, aber es ist noch nicht internationale Klasse. Keiner wird davon eine CD pressen. Zählt, was wir mit dem ganzen Herzen machen, vollkommen klar. Aber das Ding ist, Jesus strickt dieses Gleichnis so, er spricht über drei Typen, und alle identifizieren sich mit dem einen Talenttyp, der am wenigsten bekommen hat. Weil die Gefahr ist, für die fünf bekommen haben, dass sie stolz werden, weil die im Fernsehen sichtbar sind. Na? Natürlich, wenn hier der Vorsitzende der Bischofskonferenz da zu diesem schrecklichen Bericht Stellung nimmt, da will keiner auf der Tribüne sitzen, gefilmt werden und zu solchen Themen Stellung nehmen. Andererseits, was haben manche Christen wirklich viel Einfluss, auch zum Guten, können wirklich viel bewirken. Wer viel hat, hat die Gefahr, dass er sich überhebt, dass er sich zu gut findet. Das ist für Gott auch ganz schwierig. Findet Gott nicht so gut. Die Gefahr für die, die nur ein Talent bekommen haben, was ist deren Gefahr? Die Gefahr ist, ich habe doch nur ein Talent. Ich habe doch eigentlich nicht... Ich stehe nicht vorne und ich kann nichts Großes, ob ich da bin oder nicht, das fällt vielleicht, naja, in so einer kleinen Gemeinde fällt es vielleicht allen auf, aber wenn wir doppelt so viel sind, interessiert es auch keinen. Im Grunde bin ich nichts. Gott kennt mich, hoffentlich, vielleicht, aber eigentlich wirklich nicht viel, bedeute ich nicht viel, schaffe nicht viel für Gott. Ich bin ein kleines Licht, bin eigentlich bedeutungslos. Und für die strickt Jesus dieses Gleichnis. Das ist nämlich der Typ, mit dem er die meiste Konversation hat, der Chef, als er zurückkommt. Das ist der, mit dem er spricht. Das ist nämlich der Typ, der sagt, ich weiß, du, Gott, du forderst viel, deine Maßstäbe sind hier oben, aber wer bin ich? Ich kann das nicht, ich bin so nicht. Von mir kannst du wenig erwarten. Ich hab auch ein schweres Leben, ich muss zur Arbeit gehen, ich habe Kinder und es klappt nicht alles in Ehe und Familie. Wer bin ich denn? Und das ist das, was passiert ist in der Vergangenheit, ja, da ist jetzt auch eigentlich rum. Also ich werd kein Dollar mehr. Vielleicht hast du ja am Anfang mehr von mir erwartet. Für die Menschen, gerade spricht Jesus, für die, die sich für zu gering einschätzen, die sagen, ich habe nur ein Talent. Vielleicht habe ich nicht mal eins. Weiß ich nicht, ob ich ein Talent habe. So, und für die Menschen sagt Jesus dieses Gleichnis, denn Talent, nochmal zurück, wie viel war es? Eine halbe Million. Eine halbe Million Euro. Ein Riesenvermögen. Mehr, als du im Jahr verdienst. Das ist das, was du in 20 Jahren deines Lebens verdienst, wenn du Normalverdiener bist. 20 Jahre. Der Herr vertraut dir etwas an, was über deine persönliche Leistungsfähigkeit weit hinausgeht. Jeder dieser Knechte hat das anvertraut bekommen. Jeder Christ. Wenn du nicht Christ bist, kannst du dich zurücklehnen und sagen, okay, ich habe ja auch nichts bekommen. Am Ende sieht sowieso finster für mich aus. Aber wenn du sagst, ich möchte dabei sein, ich glaube an Jesus. Wenn du anfängst zu glauben, kommt der Heilige Geist in dich hinein, in dein Herz, füllt dich aus und bringt ein Geschenk mit. Genau wie jeder, der zu Besuch kommt, wenn du jemanden zum Geburtstag einlädst, dann klingelt es an der Tür und jemand hat eine Flasche Wein dabei, einen Pralinenkarton, Blumensträußchen. Jeder bringt was mit, wenn er zu Besuch kommt. Wenn der Heilige Geist in dein Herz kommt, bringt er was mit, ein Geschenk. Nämlich eine geistliche Gabe, die von Gott ist. Die hängt gar nicht mit dir zusammen. Du hast sie nicht erarbeitet. Die schenkt dir Gott. Mindestens eine. Das sagt die Bibel in 1. Korinther 12, Vers 7. Jeder hat eine Gabe. Alle sind unterschiedlich, aber die sollen allen zum Nutzen sein. Jeder hat eine Gabe. Jeder, der Christ ist, hat mindestens eine Gabe. Vielleicht gibt es eine Vielzahl von Gaben, aber jeder hat mindestens eine Gabe. Jedem aber wird das offensichtlich Wirken des Geistes. Was ist das denn für eine Übersetzung? Vielleicht der Vers davor?
Ja, das ist die, aber ich kann mal die.
Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Ja, das Wirken des Geistes auf andere Weise ist so ein bisschen, jetzt kommt gerade das Wort Geistesgabe in dieser Übersetzung nicht zum Tragen. Egal.
Mal vorlesen.
Ja, bitte sehr.
Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben.
Danke sehr. In Lehrfragen hört auf die Ältesten. Sehr gut. So, also jeder kriegt eine geistliche Gabe, wenn er Christ geworden ist. Bringt der Heilige Geist mit, hast du. Aber du kannst diese geistliche Gabe wie die schöne Flasche Wein und bis jetzt hast du nie Wein gemocht, du stellst sie, wie wir zum Beispiel, in den Keller und die verstauben und wenn da mal Rohre gezogen werden, dann holt der Handwerker die runter und man denkt, oh, was haben wir viele Flaschen Wein. So ist es bei uns, da muss man einmal abstauben, wieder hochstellen. So, Wein verkommt bei uns, wir sind keine Weintrinker. Aber das Ding ist, wenn du das mit deiner geistigen Gabe so machst, hat der Heilige Geist mitgebracht? Weiß ich nicht. Hat er nicht groß erklärt? Weiß nicht richtig, dass... Ich bin ja errettet, das ist das Wichtige. Und es gibt ganz viele Christen, die so denken, ich bin ja errettet. Geistige Gaben, keine Ahnung. Ne? Also bestimmt bin ich nichts Großes, sonst hätte ich es schon gemerkt. Keine Ahnung. Hauptsache, ich gehöre dazu. Und das ist ein bisschen wenig, weil wenn man dieses Gleichnis ernst nimmt, dann sagt Jesus... Das ist ein Riesenschatz, eine Riesenkostbarkeit. Du kannst, selbst wenn du ein vollkommen durchschnittlicher Mensch bist, und wenn du sagst, ich bin sogar unterdurchschnittlich, hast du eine Gabe, die dich überdurchschnittlich macht. Das, was du in 20 Jahren mit deiner eigenen Kraft aufbauen könntest, das gibt dir Gott durch diese Gabe, ne, 20 Jahresgehälter, das gibt dir Gott, und du kannst etwas tun, wofür du sonst 20 Jahre brauchen würdest. Das heißt, du kriegst auf einmal ein Vermögen, ein Können, eine Auswirkung, die du von deiner natürlichen Begabung eigentlich gar nicht hättest. Von deiner Erziehung, von deiner Ausbildung, von dem, wie du drauf bist. Du kannst auf einmal etwas bewirken, was du vorher nicht konntest. Und nicht nur ein bisschen mehr, sondern 20 Jahre. Versteht ihr das? Der Gegenwert von 20 Jahren Arbeit ist dir verfügbar, weil Gott eine Kraft in dich reinsetzt. Das ist also gerade für die gesprochen, die sich zu klein empfinden. Ich kann ja nichts. Ich verhaspel mich beim Reden. Wer bin ich denn? Sieh das nicht zu klein. Gott hat dir eine unfassbare Gabe anvertraut, durch die er unfassbar viel tun will. Und jetzt stellen wir vor, für die Gemeinde, wenn jeder mindestens eine Gabe hat, stell dir vor, du hast zwei Gaben bekommen, dann kriegst du das, was du in 40 Jahren sonst nicht schaffen würdest, kannst du tun durch die Kraft Gottes. Und der andere auch. Was meint ihr, wie viel alleine bei 50 Leuten, die zusammen sind, was da möglich ist an Kraft Gottes? Das heißt, diese ganze Geschichte mit den Gaben ist super wichtig. Nach der Erlösung, das ist das Allerwichtigste, Jesus im Herzen zu haben. Sonst geht alles schief. Aber nachdem du den Heiligen Geist bekommen hast, nachdem du die Erlösung angenommen hast, wirke mit der Gabe, die Gott dir geschenkt hat. Denn das ist das, wo Gott dich dran messen wird. Für uns Christen geht es nicht darum, gehe ich am Ende verloren oder nicht. Paulus sagt, wer gläubig ist, der ist schon gerichtet. Das Gerichtsurteil ist schon gesprochen, nämlich über Jesus am Kreuz. Natürlich, ich habe diese ganze Schuld begangen. Ich habe das alles falsch gemacht. Aber Gott hat die Strafe auf Jesus gelegt und er hat schon dafür gebüßt. Die Strafe ist schon abgesessen. Es ist keine Strafe mehr da. Ich muss mich nicht bestraft oder schlecht fühlen, weil ich bin befreit von der Schuld. Ich brauche keine Angst vor Gott zu haben. Ich bin Gottes geliebtes Kind. Es geht nicht mehr um Schuld und um Vorhalte und es geht darum, lebe aus dieser Freude, aus der Gnade Gottes. Und dann setz diese Gabe ein und verherrliche Gott. Die Gabe ist gegeben zum Nutzen aller. So, ich habe ein Holzstück mitgebracht. Dieses Holzstück, ich weiß nicht ganz genau, wenn ihr es sehen könnt, also es ist so ein bisschen so ein Unterlegklotz, da wird manchmal drauf gemalt oder auch gehämmert. Hier zum Beispiel diese Ecke da, ich weiß nicht ganz genau, was das war, aber irgendwas ist diesem Holzstück zugestoßen. Es ist mitgenommen. So, und das ist jetzt so ein Werkstück, so ein Beispiel. Und wenn ich dieses Werkstück habe und denke, Mensch, ich müsste es wieder glatt kriegen. Das wäre jetzt also toll, wenn das wieder schön aussähe. Wie kann ich das anfangen? Und dann gibt es verschiedene Werkzeuge, die ich einsetzen kann. Ich kann mit der Hand drüber schubbern. Was meint ihr, wie lange man mit der Hand drüber schubbern muss, bis es glatt ist? Jetzt habe ich noch ein Werkzeug mitgebracht. Wie lange, das ist ein tolles Werkzeug, die hat richtig Kraft, diese Zange. Wie lange muss ich an diesem Holz knabbern und beißen, bis das glatt ist? Sind nicht alle Handwerker unter uns, aber ich glaube, den meisten mit der, das ist schon ein Werkzeug, ist schon gut, aber nicht das Richtige zum Glätten dieses Holzblocks. Jetzt habe ich noch eins. Ich glaube, es nennt der Tischler Stechbeitel, Stecheisen. Der ist sogar richtig scharf, der sieht ziemlich alt und fällig aus, aber den habe ich mal geschärft, das ist ziemlich gut. Wenn ich jetzt dieses Ding damit bearbeite, gehen? Irgendwie schon. Irgendwie wird es gehen, sehr lange, und bis man da mit so einer kleinen Schneide so einen ganzen kompletten Klotz glatt gehobelt hat. Also, weiß nicht, wahrscheinlich würde man es nur schaffen, wenn man 30 Jahre Kerker hat. Und jetzt habe ich noch ein Gerät. Das ist hier mein Lieblings. Ein Falzhobel von Makita, kleiner Werbeblock. Damit habe ich schon viel gearbeitet. Ist nicht meiner, ich leihe den immer von einem Freund, weil der kann was. Den steckt man in die Steckdose und wenn man anmacht, das ist dann bei diesem schönen Werkzeug, ihr kennt das, dann zupft es so in der Hand, weil der hat Kraft. Und wenn er anläuft, so. Und wenn man den, den kann man hier einstellen, der hat so eine Walze mit einer ganz scharfen Kante, kann man die Tiefe einstellen. Man kann ganz tief einstellen und geht einmal über das Leben. Und dann fliegen hier die Späne raus. Mit einem Mal ist das Ding glatt. Du brauchst jede Seite einmal anzusetzen, durchziehen, fertig. Glatt, wunderbar. So kannst du es nicht anders machen mit der Hand. Und so sind die geistigen Gaben. Wenn du selbst versuchst, nach dem Motto, jemand wird gesucht in der Kinderarbeit und du sagst, okay, Kinderarbeit, ja, ich habe natürlich eigentlich... War immer froh, dass meine Frau sich um die Kinder gekümmert hat. Aber ja klar, ich meine, es ist ja auch eine große Not und ja, ich will dienen. Ne? Also, du hast eigentlich keinen großen Draht zu Kindern, aber sagst, komm, ich mach's eben, weil es ja wichtig ist und ich will den Herrn ja auch ehren und quälst dich in die Kinderstunde, dann quälst du die Kinder in der Kinderstunde und dann quälst du dich durch 20 Jahre, weil du ja treu sein willst. Das ist nicht das, was Gott im Sinn hat. Wer für Kinderarbeit, wer da die Kinderarbeit machen soll, der ist dafür ausgestattet. Der macht es gern und der macht es auch gut. Und der hat da irgendwie auch ein Geschick drin. Und das sieht man auch daran, dass die Kinder das gerne machen mögen. Wir wollen ja eine Gemeinde sein zum Beispiel, die geleitet wird von Leuten, die die Gabe der Leitung haben. Und jemand, ein ganz weiser, bekannter Leiter, wurde einmal gefragt, woran erkennt man eigentlich, ob man die Gabe der Leitung hat? Und er sagte, schau über deine Schulter. Ganz einfach. Wenn es Leute gibt, die dir folgen, dann hast du die Gabe der Leitung. Wenn du keine Leute hast, die dir folgen, wenn es niemanden gibt, der sich an dir ausrichtet, dann kandidiere nicht für das Ältestenamt. Es ist eine ganz einfache Sache. Wenn du in einem Kreis sitzt und dein Wort wird von anderen aufgenommen, dann kann das gut sein, dass Gott das gebraucht. Und wenn du merkst, in diesem Bereich bin ich nicht begabt, dann such deine Gabe auf einem anderen Feld. Es ist ja nicht eine Gabe wichtiger als die andere. Jede Gabe ist gleich wichtig. Es wird auch überhaupt nicht unterschieden, wie viele Gaben man bekommen hat. Ja? Die Belohnung, die Jesus den beiden ersten Knechten gibt, ist vollkommen gleich. Das ist seine Sache, wie viel er zuteilt, was er zuteilt. Es soll nicht deine Sorge sein. Finde deine Gabe raus und setz die ein. Das ist das, was das Gleichnis nahelegt. So. Es gibt verschiedene Werkzeuge. Welche Werkzeuge gibt es denn? Welche Werkzeuge hat Gott vorbereitet? Das ist ja ganz einfach. Es gibt hier ein Geschenk. So eins bringt Gott mit. Es gibt auch noch andere Geschenke. So. Das ist Geschenke, die Gott mitbringt. Und jetzt, wie kann ich das verstehen? Was ist eigentlich, die Bibel spricht ja auch zum Beispiel von Geistesgaben und Geistesfrucht. Eine ganz kurze Orientierung, was der Unterschied ist. So, die Geistesgaben sind Geschenke. Die liegen unterm Weihnachtsbaum. Die bringt der Heilige Geist mit und du bist einfach überrascht davon. So, es gibt aber auch andere. Das ist ein Apfelbaum und schwer zu erkennen an den Äpfeln oder Kirschen. Das bleibt mit jedem selber überlassen. So, das heißt, wir haben es hier zu tun mit dem Geistes. Gaben und hier mit der Frucht des Geistes. Die Gaben kriegst du einfach geschenkt, kannst du nichts dafür. Und wer viele Gaben hat, ist auch nicht geistlicher. Manchmal denkt man das. Manche großen, aus den USA, irgendein riesen bekannter Fernsehprediger und dann begeht er irgendeine schreckliche, unmoralische Tat und ist dann weg vom Fenster und der Fall ist groß und wie auch immer. Der hat vielleicht eine Riesengabe bekommen, heißt aber nicht, dass es ein riesentoller Typ ist, dass es ein sehr geistlicher Mensch ist. Das heißt nur, Gott hat ihm einfach ein paar Geschenke gegeben. Bei der Frucht des Geistes, die Frucht des Geistes, Galater 5, 22, steht, die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, Geduld, Freundlichkeit, Friede, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Sind das neun? So ungefähr. Lest es nach. Neun Stück. So, das sind Sachen, die aus dem Charakter kommen. Das ist ein Ding, was wächst. Das mit den Jahren im Christsein wächst. Wie eine Frucht. Eine Frucht liegt nicht einfach da. Die hängt nicht einer von Apfel am Tannenbaum, sondern der muss wachsen. Das heißt, in deinem Leben als Christ und als Jünger, als Nachfolger, sollen bestimmte Werte dich prägen. Dein Charakter soll sich ändern. Und das ist Tag für Tag dieses Nachfolgen. Beten, die Schrift lesen und dienen und ein dienendes Herz entwickeln. Das ist das, was über Jahre wächst, die Frucht des Geistes. Da zeigt sich, ob jemand geistlich ist. An den Geistesgaben zeigt sich nicht, ob jemand geistlich ist, sondern das ist einfach das freie Geschenk Gottes. Der darf dich überschütten. Jeder von uns hat mindestens eine Geistesgabe im Wert von 500.000, vielleicht mehrere Millionen anvertraut bekommen. Ob du fromm bist oder nicht, ob du dich danach fühlst nicht, ob du es rausgefunden hast oder nicht, du bist unfassbar reich. Und diesen Reichtum, das war diese Bibelstelle, der 1. Petrus 4, Vers 10. Mit dieser Gabe soll man den anderen dienen. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Das heißt, diese Dienstgaben verfaulen, wenn man sie für sich behält. Diese Dienstgaben verschwinden, sie gehen zugrunde, sie verschrumpeln. Und es kann sein, jemand hat eine Gabe bekommen, setzt sie aber nicht ein und dann irgendwann ist sie auch nicht mehr da. Dann kannst du auch nichts mehr damit tun. Das heißt, das ist eine super tolle Herausforderung. Finde die Gabe, die Gott dir anvertraut hat, heraus und setze sie ein, nicht für dich, sondern du kannst sie nur für andere einsetzen. Es gibt ja mal dieses wunderbare Beispiel, der Tolstoi, dieser russische Dichter, hat ein Gleichnis geschrieben in einem seiner Werke, wie der Himmel ist. Und er sagt ja, der Himmel ist, das sind Leute und die essen. Ne, jemand wird da reingeführt in den Saal und die essen. Mit ganz riesengroßen Löffeln essen die. Und dann wird gefragt, was ist das Besondere? Sagt er, okay, ich fühle mich gerade mal in die Hölle. Da sind auch Leute, da ist ein riesen Topf mit Essen und die haben auch diese riesen 2 Meter langen Löffel. Und die im Himmel, die sind total glücklich und in der Hölle sind total unglücklich. Obwohl es gleiche Löffel, die gleiche Speise in dem großen Topf. Und der Betrachter fragt, der den da durchführt, was ist der Unterschied, warum sind die im Himmel so glücklich? Und dann sagt er, ich führe dich nochmal in den Himmel und zeige dir, und achte mal drauf, was machen die Leute. Und die haben Löffel, diese 2 Meter langen Löffel, und füttern sich gegenseitig. Und in der Hölle sind es die Leute, die mit ihren Löffeln kämpfen und sich einfach nicht in den Mund schieben können. Die hungern, weil sie nicht dienen, weil da keine Liebe da ist. Das ist das A und O. Das ist das Wesentliche, dass diese Gabe bekommen, um anderen zu dienen. Vielleicht ist diese Gabe für dich gar nicht bedeutungsvoll. Vielleicht hast du selber nichts davon. Aber du kannst anderen dienen. Das ist das Besondere. Und das ist das Wesen Gottes. Wenn ein Christ sagt, ich bin gerettet und das reicht mir, in der Gemeinde arbeite ich nicht mehr. Können wir andere machen. Mann, das ist mir meine Zeit. Ich habe genug zu tun. Mein Garten, meine Kinder, mein Auto, jeder hat genug. Das ist die Haltung des Teufels. Nur für sich. Keine Liebe, kein für den anderen, nichts Verschenkens. Und seht, wie riesengroß der Unterschied zu Gott ist, der dich mit Millionen beschenkt. Viel mehr, als du wert bist, viel mehr, als deine Arbeit wert ist, viel mehr, als du könntest. Gott schenkt dir über und über mit geistlichen Gaben. Du kannst eine Bedeutung haben in Gottes Reich für die Ewigkeit, die unermesslich ist. Was du mit deinem eigenen Leben nie erreichen wirst. Und das ist, kommt nur zur Geltung, wenn du es als Dienst für andere tust. Das finde ich ganz, ganz erstaunlich. Das ist das Wesen Gottes. Gott hat geschaffen eine Fülle und hat Menschen reingesetzt und gesagt, schaut euch das an, das ist für euch. Gott hat seinen Sohn gegeben und hat alle Schuld auf sich genommen, hat so viel Liebe, dieses ausschüttende Herz, das ist das zutiefst, und darum hängt das auch ein bisschen zusammen, wenn Gott dein Wesen nicht verändert, dann verkommen die Geistesgaben. Aber wenn du ein dienendes, liebendes Herz hast, oder wenn du sagst, Vater, ich habe so wenig Liebe, so wenig Lust zu dienen, bitte verändere mich, das ist ein Gebot, ein Gebet, was Gott garantiert erhört. Das ist ein Gebet nach dem Willen Gottes. Vater, ich möchte ein liebender Mensch. Ich möchte auch jemand sein, der sich einsetzt für andere. Ich möchte auch jemand sein, den du segnest, der für andere was bedeuten kann. Und jetzt stell dir vor, Gott hat dir die Gabe, sagen wir mal, der Heilung gegeben. Stell es vor. Und du selber, das ist jetzt manchmal wie verrückt, du selber hast vielleicht eine chronische, unheilbare Krankheit und leidest darunter, und denkst, warum nimmt mir Gott das nicht weg? Ne? Und vielleicht beten die Ältesten über dich und es wird vielleicht jetzt ein bisschen besser, aber du leidest vielleicht bis an dein Lebensende und kommst nie darauf, für jemand anders zu beten. Und vielleicht hast du die Gabe der Heilung bekommen. So, und dann begegnest du, sitzt du am Tisch des Herrn in der Ewigkeit und jemand legt dir die Hand auf die Schulter. Möchtest du hören, hey, ich habe die letzten 30 Jahre meines Lebens mit der und der Erkrankung leben müssen, weil Gott dir die Heilung für mich gegeben hat, aber du hast sie mir nicht weitergegeben. Willst du das hören? Oder willst du hören, guter und treuer Knecht, du hast es klasse gemacht. Du hast deine Krankheit getragen. Ich habe sie dir nicht weggenommen. Du hast es in großer Treue getragen. Aber du hast für so und so viele Menschen Heilung bewirkt. Die Heilung kommt von Gott. Du kannst gar nichts machen. Aber vielleicht hat Gott sie in deine Tasche gelegt. In deine Hand gegeben. Und wenn du deine Hand ausstreckst und sie jemandem auflegt, der eine Krankheit hat, der dich bittet und Heilung für ihn dabei rauskommt. Selbst wenn du selber krank bist. Was ist das für eine Freude, wenn jemand wirklich Heilung empfängt? Wir haben ja so eine Partnergemeinde. Im Moment baut sich das gerade auf. Ich hatte in der letzten Woche ein Skype-Gespräch mit jemandem aus den USA. Da gibt es eine Gemeinde, die ist riesengroß, glaube, wir haben 8.000 oder 9.000 Mitglieder. Und die sind bereit, uns zu unterstützen, weil wir finanziell sind wir noch ein bisschen schwach drauf und sind noch ganz am Anfang. Und die würden uns ein bisschen unter die Arme greifen. Und wir sprachen so mit dem Menschen, der dieses Deutschland-Team jetzt aufbauen will. Gott hat denen das aufs Herz gelegt. Der ist im IT-Bereich tätig und ist von Gott so berufen worden. Der will so ein Deutschland-Team aufbauen, deutsche Meinung unterstützen. Und er erzählte davon, dass sie eine ganz konservative Gemeinde waren, mit keinen irgendwelchen überbordenden charismatischen Sachen. Das ist eine ganz bodenständige Gemeinde, riesengroß natürlich. So, und auf einmal, so vielleicht vor einem Jahr, fing es an, dass Gott Heilung schenkt. Dass Leute, die krank waren, sagen wir, im Anbetungszeit einfach aufspringen und sagen, ey, das ist weg. Ich hab's immer und jetzt ist es weg. So, ohne dass das irgendwie von irgendwem zelebriert wird oder irgendein großer Heilungskünstler da auftritt. Einfach die Gegenwart Gottes, auf einmal beten Leute füreinander und Gott schenkt Heilung. Und die sind selber vollkommen überrascht, dass das in ihrer Gemeinde ist. Und sie fangen an, diese Riesengemeinde, sich nach den geistlichen Gaben mehr auszustrecken. Weil wenn Gott das wirklich ernst meint, was in der Bibel steht, wenn das wirklich gilt, wenn das wirklich so ist, ey, dann lass uns damit vollen Seelen rein. Und das ist so ein Ding, das finde ich so toll, auch diese Gemeinde, obwohl die schon 40 Jahre alt ist und riesengroß und die bräuchte niemanden auf der Welt. Die kommen, klar, die haben ein Riesenhaus, Pastoren ohne Ende, denen geht's gut. Aber die geben das weiter, sowohl das Geld als auch ihre Erfahrung. Die sind auch im Glauben jung und die wollen neue Schritte mit Gott machen. Und die sehen, wir haben noch so viel zu lernen, wir haben noch so viel vor uns und wir wollen mit ganzer Kraft, wir wollen das, was Gott für uns hat. Die stellen sich nicht hin und sagen, wir haben alles, wir sind groß, wir sind erlöst. Und diese geistigen Gaben kann Gott behalten. Das ist nicht, das freut den, der was verschenkt hat, nicht. Der Heilige Geist hat den Geschenk mitgebracht und wartet vielleicht darauf, dass du es auspackst. Was ist denn wohl in dieser Flasche drin, die der Heilige Geist hier so schön verpackt mit Schleifchen? Ne, weißt du nicht, da steht eine Flasche, könnte das sein? Ich habe immer gedacht, es wäre das. Aufdrehen, ausgießen, mal einem anderen anbieten. Ist das Einzige, das du rausfindest, was ist es genau? So, jetzt habe ich hier viele Ordner. Da steht Berufungsanalyse drauf. Das sind die Unterlagen für den Gabenfragebogen. Gabe. Das ist der erste Teil der Berufungsanalyse. Erster Teil ist Gaben herausfinden. Hier gibt es Fragebogen. Das heißt, man muss jetzt bis in 2 Wochen diesen Fragebogen bearbeitet haben.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche natürlich. Jetzt bin ich so im 14-tägigen Rhythmus. Bis nächste Woche diesen Fragebogen bearbeitet haben. Und nicht nur das, sondern es gibt noch einen Fremdfragebogen. Das heißt, du könntest dich eventuell auch nicht gut kennen. Und manchmal ist es gut, du gibst diesen Fragebogen noch an einen anderen weiter, der dich gut kennt. Vielleicht ein Ehepartner oder ein Freund. Und der kreuzt mal, ohne dass du es weißt, kreuzt mal einfach für dich an, wo er glaubt, da liegen deine Sterne. Und dann gibt es nochmal einen Leiter, vielleicht ein Lebensgruppenleiter, und der kreuzt es auch an. Das heißt, du hast dann am Ende 3 Fragebögen, einmal deinen eigenen, den du selber, Selbsteinschätzung, ausfüllst, und 2 Fremdeinschätzungsbögen. Es ist jetzt also Arbeit. Aber ihr wisst, es geht ja um die 500.000. Also seid motiviert, mindestens 500.000 ist ein Jackpot für jeden. Bisschen Arbeit und auf der Gemeindefreizeit tauschen wir darüber aus und es gibt dann noch 2 weitere Aspekte, nämlich Stärken und Neigungen, manche nennen das die natürlichen Gaben, und das Persönlichkeitsprofil. Und diese 3 Dinge zusammengeschraubt, zeigen dir so viel, wie du noch nicht über dich wusstest. Und selbst wenn du das schon mal, ich habe es ja auch schon mal gemacht, mehrfach, bei jedem Mal lernst du noch was Neues. Also sei gespannt, Gott hat was für dich vor.